heißen im Sommersemester zu unserer Lehrveranstaltung Information Management. Wir haben praktisch zwei Zielgruppen für diese Lehrveranstaltung. Die erste Zielgruppe ist so, wie es immer war, die Studenten der TU Darmstadt hier. Insbesondere sind es die Wirtschaftsinformatik-Studenten, aber natürlich auch genau die Wirtschaftsingenieure, die gesagt haben, sie wollen sich eben in Wirtschaftsinformatik vertiefen. Zum Zweiten sind wir seit neuesten, worüber wir uns auch freuen, Mitglied in dem virtuellen Wirtschaftsinformatik-Studiengang Winfoline. Der wird insbesondere getragen von den Universitäten Göttingen, Kassel, Saarbrücken. Und seit neuestem sind wir von der TU Darmstadt als vierte Kernuni mit meinem Fachgebiet damit dabei. Was hat das für Sie für Konsequenzen? Überhaupt keine. Das Einzige ist praktisch, dass wir die Lehrveranstaltung, die wir hier jetzt aufzeichnen, eben auch den Studenten von diesem Winfoline virtuellen Studiengang Wirtschaftsinformatik entsprechend zur Verfügung stellen. Ja, wir werden die gesamte Lehrveranstaltung aufzeichnen und werden Ihnen alle Informationen, die es eben zu dieser Lehrveranstaltung gibt, also ob das jetzt Folien sind, Literatur, Online-Test, das alles werden Sie also entsprechend ganz wie gewohnt auf der Klicks-Plattform der TU Darmstadt entsprechend herunterladen können. Ja, Sprechstunde hier. Bei mir Vereinbarung am besten per E-Mail. Eine andere gute Chance ist es immer, gerade wenn Sie was Kleineres haben, dass Sie eben praktisch direkt nach der Veranstaltung zu mir kommen können und dann können wir die kleinen Sachen hier besprechen und ansonsten machen wir einen Termin über die Sprechstunde aus. Ne? In der Veranstaltung vorgestern Internet Economics hatte ich schon mal herumgefragt, da scheint es also keinen Informationsbedarf mehr zu geben in Bezug auf die Frage, wie gehe ich denn mit Klicks eigentlich um, wie lade ich mir das Ganze runter. Deswegen gehe ich davon aus, dass das hier auch nicht der Fall ist. Wenn Sie dennoch wissen wollen, wie es funktioniert, dann haben wir zum einen auf unserer Homepage www.istudarmstadt.de haben wir so ein kleines Tutorial für Sie drauf, da können Sie sich das anschauen. Und bei weiteren Fragen, gerade was so die technischen Sachen angeht, dann sprechen Sie bitte den Herrn Patrick Jonscher an, der aus Ihrer Perspektive hier links vorne sitzt, der Ihnen dann auch gerne dabei hilft. Ne? Die Veranstaltung, sagte ich bereits, ist für Wirtschaftsinformatiker, insbesondere im Hauptstudium und eben für die Wirtschaftsingenieure, die sich in Wirtschaftsinformatik spezialisieren wollen. Parallel zu dieser Lehrveranstaltung wird es eine Übung geben. Diese Übung wird durchgeführt von dem Herrn Dr. Oehler, Director bei der MIS AG. Mittlerweile ist die MIS AG übernommen worden von einem großen Softwarehaus. Die Produkte, die vertreiben, gibt es aber praktisch immer noch. Der Carsten Oehler ist ein Experte im ganzen Bereich der Softwareindustrie, also wenn ich das richtig im Kopf habe, er wird Ihnen das noch genauer erzählen, also er war zumindest seine letzte Station war bei der SAP, dann war er zuvor auch mal bei Oracle und bei Hyperion, also bei den großen Softwarehäusern dieser Welt. Und der wird also eine Übung hier halten bei uns zum Thema, ich gehe erstmal zum Thema und dann zu den Terminen. Business Intelligence und Corporate Performance Management. Also das ist ein Thema, das Sie zum Teil aus eher technischer Perspektive, diejenigen, die etwa beim Alex Buchmann sind, im Bereich Data Mining schon kennengelernt haben oder kennengelernt werden. Und der Herr Oehler wird hier einen Schwerpunkt setzen auf das Thema betriebswirtschaftliche Perspektive, eher auf diesen Bereich Business Intelligence und Corporate Performance Management. Ein ganz typischer Bereich, ein typisches Feld aus dem Bereich Informationsmanagement geht so in die Richtung, dass wir eben den Anwendern, den Entscheidern, entscheidungsrelevante unter Informationen IT-gestützt zur Verfügung stellen wollen. Und diese Veranstaltung findet statt, jeweils als vier Blockveranstaltungen montags an diesen Daten, wie es hier steht. Es wird nicht immer wahrscheinlich in diesem Hörsaal stattfinden, sondern darüber hinaus wird es softwaregestützt stattfinden. Die organisatorischen Details wird Ihnen der Herr Oehler dann entsprechend mitteilen. Was natürlich immer eine Frage ist, weil diese Übung, die ist ergänzend zu der Vorlesung. Also ergänzend im Sinne von komplementär. Also wir werden dieses Thema hier in der Vorlesung nur ganz kurz ankratzen und dort wird dann entsprechend die Vertiefung stattfinden. Dann lautet natürlich immer sofort die Frage, ja, und wie ist es denn eigentlich in den Prüfungen? Ne? Also wir machen da folgendes Konzept, weil ich das Thema wirklich für essentiell halte, dass ein Wirtschaftsinformatiker sich auch mit dem Bereich auskennt. Der Herr Oehler wird hier auch 5 Übungsaufgaben dann praktisch austeilen im Rahmen von dieser Veranstaltung. Also so wie wir es in E-Business machen. Ich weiß nicht, wer schon E-Business gemacht hat. Da macht es der Jochen Strube und da gibt es ein paar Übungsaufgaben. Und diese Übungsaufgaben, die müssen Sie einfach bearbeitet haben, um sich dann zur Prüfung entsprechend anzumelden. Wie gesagt, ich denke, das ist ein ganz essentielles und wichtiges Thema, sodass ich froh bin, dass wir den Herrn Oehler gewinnen konnten, hier diese Übung dann auch bei uns zu halten. Ja, zunächst mal zu diesem ganzen organisatorischen Vorgeplänkel, gibt es da irgendwelche Fragen von Ihrer Seite? Das Skript steht jetzt online, können Sie sich dann runterladen für die nächsten Lehrveranstaltungen. Gut, dann gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick, was in dieser Lehrveranstaltung so alles stattfindet. Für diejenigen, die vielleicht die Veranstaltung schon mal besucht hatten und sie jetzt ein zweites Mal besuchen, sie werden einiges wiederfinden von dem, was wir vor einem Jahr gemacht haben, aber wirklich nur einiges und nicht alles. Ich würde mal so über den Daumen schätzen, 30% bis 40% ist überarbeitet und neu. Ja, so, nur, dass Sie so ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich dann das neue Skript zu holen. Also was machen wir in dieser Veranstaltung? Wir werden in Kapitel 1 zunächst die Grundlagen des Information Management darlegen. Das werden wir relativ kurz machen. Da werden wir ein paar Definitionen einfach bekommen und dann auch gleich einsteigen in so eine Vorstufe zu dem Thema Business Intelligence and Corporate Performance Management. Wir werden uns kurz unterhalten über das Thema Data Warehouse hier. Wir werden im zweiten Kapitel der Veranstaltung, da werden wir vielleicht heute schon mit beginnen, weiß ich nicht genau, spätestens auf jeden Fall nächste Woche, werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie denn in so einem Unternehmen das Informationsmanagement, anders ausgedrückt könnte man auch sagen die IT-Abteilung, die DV-Abteilung, ja, da gibt es also x Begriffe dafür, meint alles im Grunde genommen dasselbe, wie die denn organisatorisch im Unternehmen eigentlich aufgehängt ist. Ja, das ist so diese Frage, die hier mitschwingt. Allgemeine Form der IT-Aufbauorganisation. Und dann wird der Schwerpunkt hier sein, 2.2 und 2.3, also auf einem hochaktuellen Thema, das die Wirtschaft heute beschäftigt und in Zukunft auch beschäftigen wird, nämlich das Thema Outsourcing der IT. Ja. Also muss ich eigentlich meine Softwareentwicklung selbst betreiben, wenn es nicht meine Kernkompetenz ist? Muss ich meine Server selbst betreiben oder kann ich das an nationale oder internationale IT-Dienstleister outsourcen? Ja, das wird also ein recht großer Block werden. Vielleicht werden wir hier auch zusätzlich noch einen Gastvortrag einplanen müssen. Steht noch nicht ganz fest, müssen wir mal schauen. Wir werden hier im dritten Kapitel dann zu sprechen kommen auf das ganze Thema Wirtschaftlichkeitsanalysen, ja, also Bewertung von IT-Investitionen, Methoden hierzu kennenlernen und haben hier einen Gastvortrag eingeplant zum Thema IT-Controlling von dem Professor Thomas Hess von der Universität in München, mit dem wir auch in anderen Bereichen etwa Software Economics sehr eng kooperieren. Wird sicherlich spannend werden. Thema 4, relativ großes Thema, Standardisierung als so eine wesentliche Aufgabe des Information Management, um Ihnen mal so ein Gefühl zu geben. Die Fragestellung könnte etwa lauten, für so eine IT-Abteilung bei der Lufthansa, nehmen wir mal als Beispiel, inwieweit gebe ich nun eigentlich Standards konzern- und unternehmensweit vor? Ja, also sage ich, das komplette Konzern hat beispielsweise SAP zu nutzen oder der komplette Konzern hat vielleicht Microsoft zu nutzen oder überlasse ich das sozusagen den einzelnen dezentralen Einheiten darüber zu entscheiden. Hier ein Thema IT-Architekturen, insbesondere serviceorientierte Architekturen. Das ist ein Teil, den wir hier beispielsweise komplett neu gemacht haben. Warum hier komplett neu gemacht haben? Nun, das ist ein absolutes wichtiges Thema zurzeit in der Praxis. Also in vielen Unternehmen wird eben darüber nachgedacht, die komplette IT-Architektur wirklich umzustellen Richtung einer Serviceorientierung. Und daher dieses neue Kapitel aus Anwenderperspektive. Ne? Also ich bin ein Anwender, wie vielleicht Daimler Chrysler, Linde oder was weiß ich für ein Unternehmen. Und für mich steht die Entscheidung an, stelle ich meine traditionelle IT-Architektur um auf eine Serviceorientierung oder behalte ich alles bei, wie es jetzt gerade ist. Und schließlich ein Kapitel Business Process Management. Hier geht es einfach darum, wie bilde ich meine betrieblichen Geschäftsprozesse in IT ab, ja? Wie modelliere ich die entsprechenden Prozesse, welche Vorgehensweisen sind sinnvoll, vielleicht die vollkommene Unterstützung mit Standardsoftware oder auch irgendwelche anderen Alternativen. Ne? Das ist das, was hier Gegenstand des Kapitels 6 ist. Ne? So dass Sie so ein ungefähres Gefühl haben, was hier in dieser Lehrveranstaltung als Inhalte sozusagen auf Sie zukommt. Ja, dann starten wir. Ja, zunächst mal vielleicht mit den, ist ja meistens so, den etwas weniger spannenden Teilen, nämlich wollen wir erstmal beginnen, hier ein paar Definitionen zu setzen zu den Themen Information Management und Informationsmanagement. Ne? Hier können Sie zum Teil auf absolute Basis Wirtschaftsinformatik-Literatur zugreifen, etwa Stahlknecht, Hasenkamp wäre hier sowas, an einzelnen Stellen hier Shapiro und Varian, Information Rules, da hatte ich schon ein bisschen was zugesagt in der Internet Economics Veranstaltung, für diesen Teil hier wahrscheinlich weniger relevant, Helmut Kretschmer, Informationsmanagement, wäre noch so ein anderes Werk, auf das man hier entsprechend zugreifen könnte. Ja, gucken wir uns zunächst mal an, Definition, was eigentlich Informationen sind und was das Besondere am Informationsbegriff letztendlich ist. Ne? Es gibt hier so eine Pyramide, ja, diese verschiedene Ebenen des Informationsbegriffs darstellen soll. Ne? Und da lautet die drei Ebenen hier. Wir hätten einmal die syntaktische Ebene, wir hätten einmal die semantische Ebene und diese Information im engeren Sinne wird auch bezeichnet als die pragmatische Ebene. Ja, das sind so die drei Ebenen, die man hier unterscheidet. Wir haben einmal die syntaktische Ebene, ja, wie es der Name schon sagt, wir sind einfach auf der Syntaxebene und wir könnten als Beispiel nehmen, auch wenn dieses Beispiel schon uralt ist und ich sage es haben schon selbst nicht mehr hören kann, mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts Besseres ein. Wir hätten als Syntax den Satz stehen, die Talsohle ist durchschritten. Ja, das wäre jetzt die Syntax, also einfach die entsprechenden Buchstaben. Ja. Das wäre die syntaktische Ebene. Die semantische Ebene dann ist die Ebene, wo es darum geht, welche Bedeutung haben denn letztendlich diese Zeichen? Die Talsohle ist durchschritten. Ne, und dann könnte die Semantik, die Bedeutung eben sein, irgendwie man ist durch die Alpen gewandert, ja, und kommt irgendwie wieder nach oben dann, ja. Oder es könnte natürlich sein, dass damit ein wirtschaftlicher Zusammenhang gemeint ist, dass er vielleicht irgendein Konjunkturtal entsprechend durchschritten haben. Ne? Also das könnten die gleiche Syntax führt zu unterschiedlichen Semantiken. Und Information im engeren Sinne, ja, das wäre dann die Pragmatik und das ist dann an für sich die engere BWL-Sicht, ne, die pragmatische Ebene in dem Sinn, was kann ich denn mit der Information letztendlich anfangen? Oder vielleicht noch ein bisschen schärfer im betriebswirtschaftlichen Sinne formuliert, inwieweit helfen mir diese Informationen nun bessere Entscheidungen zu treffen? Ja, und das wäre dann praktisch entsprechend diese pragmatische Ebene. Ähnlich wie diese pragmatische Ebene ist die klassische Definition des Begriffs Information von Wittmann. Wittmann definiert Information als zweckorientiertes Wissen. Ja, als zweckorientiertes Wissen, ja. Und mit Zweckorientierung ist hier quasi eine Entscheidungsorientierung gemeint. Also eine Entscheidungsorientierung in dem Sinne, dass ich sage, ich bekomme eine Entscheidung, ich bekomme eine Information und kann auf der Basis dieser Information dann bessere Entscheidungen treffen. Was wären denn so entsprechende Beispiele für solche entscheidungsrelevanten Informationen? Was fällt Ihnen denn ein, dass wir nur mal so ein kurzes Gefühl dafür kriegen? Was könnte man sich denn da vorstellen? Was würden Sie sagen, welche Informationen würden Sie vielleicht so einem Unternehmen als entscheidungsrelevant ansehen? Ja.
Verkaufszahlen, Absatzzahlen?
Genau, wir hätten irgendwelche Verkaufs- und Absatzzahlen vom Unternehmen oder auch von Konkurrenten beispielsweise und könnten daraus vielleicht absehen, dass in einer bestimmten Region, wie auch immer, oder das im ganzen Unternehmen vielleicht hakt. Ja, auch sehr schön. Marktforschungsergebnisse wäre so ein weiteres Beispiel. Und wenn Sie da einfach mal so ein bisschen nachdenken, dann kommen Sie eben auf zig Beispiele, ja, auch im ganz normalen Privatleben, ja, die, keine Ahnung, irgendwie die Zugfahrpläne oder so, wer Zug fährt, sind letztendlich auch solche entscheidungsrelevanten Informationen. Sie nehmen die Informationen auf und planen und treffen demnach die Entscheidung, ob sie vorher noch in die Kneipe gehen oder irgendwie sowas oder gleich an den Bahnhof gehen. Ne? Und das könnten wir also wirklich beliebig fortsetzen. Ja? Das ist dieses Thema entscheidungsorientierte Informationen. Ist diese Definition von Wittmann denn, sagen wir mal, intuitiv oder alltagskonform, sage ich mal? Hintergrund ist der, dass uns natürlich immer klar sein muss, also wir bringen jetzt hier anfangs der Veranstaltung ein paar Definitionen, aber dass solche Definitionen, ja, das habe ich schon in einigen Veranstaltungen gesagt, also vielleicht hört es der eine oder die andere jetzt doppelt, sorry hierfür, ne, dass also Informationen also nichts haben von wegen Wahrheitsgehalt. Ja? Also Sie können jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt Informationen so definieren, wie es Waldemar Wittmann hier tut, können wir nie sagen, diese Definition ist richtig oder diese Definition ist falsch. Warum brauchen wir diese Definition? Wir brauchen sie einfach deswegen, damit wir, wenn wir einen bestimmten Begriff benutzen, ja, wenn wir ihn definiert haben, dann wissen wir, dass keine Missverständnisse auftreten. Ja, wenn ich dann, also wir hatten mal ein kleines Projekt im Bereich Datenmodellierung, das ist jetzt schon eine Weile her, um Ihnen das nochmal an einem Beispiel zu veranschaulichen, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, da haben wir in einem Chemieunternehmen eine Datenmodellierung durchgeführt und Datenmodellierung hat ja auch immer was von, oder ein wesentlicher Teil sind ja die Fachbegriffe, die dort verwendet werden. Und da haben wir nur in einem kleinen Ausschnitt 14 verschiedene Definitionen des Begriffs Ertrag gefunden. 14 verschiedene. Und dann kann man sich natürlich wunderbar vorstellen, wenn sich jetzt verschiedene Abteilungsleiter unterhalten und den Begriff Ertrag verwenden, ja, wie viele Missverständnisse dort auftauchen und wie viel Zeit letztendlich in diesen Meetings gelassen wird. Ja. Also insofern, diese Definition ist nicht richtig, sondern es ist die Frage, ob es eine sinnvolle ist. Ist sie denn alltagstauglich? Oder hätten Sie jetzt gesagt, dass es so mit Ihrem Gefühl übereinstimmt? fürs normale Leben sozusagen. Also ich nehme mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit hat Bayern München gegen AC Mailand 0-2 verloren. Ja. Wäre das eine Information, lesen Sie irgendwo nach, in der Zeitung oder im Netz irgendwo, wäre das für Sie eine Information oder wäre es eine Information gemäß der Definition von Wittmann? Wie würden Sie das denn einschätzen?
Mhm.
Ja.
Mhm. Und sobald das Ergebnis halt wie bekannt ist, ja, dann ist man so dann noch kein Bild mehr. Aber bis dahin ist jeder Fans, weil du halt dann wäre der Schaf auch Informationen zu haben.
Richtig, der Fan ist scharf drauf, die Informationen zu erhalten. Die Frage wäre halt, ob es zweckorientiertes Wissen ist, ja, im Sinne der Definition hier. Ja, nochmal, wir sagten ja, Information, zweckorientiertes Wissen in dem Sinne, dass es uns ermöglicht, diese Information bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, richtig. Genau, also dann wäre genau richtig. Dann wäre genau die Frage sozusagen, es kommt drauf an, ja, wenn man jetzt irgendwie plant oder entscheidet, ob man zum Rückspiel hingehen will oder ob man, ich glaube, nach Manchester fährt, ne, dem nächsten sich um Tickets kümmert, ja. Wenn man es so betrachtet, ja, dann wäre es auch eine Information gemäß dieser Definition. Wenn man es jetzt vielleicht so macht wie die meisten von uns oder wie ich es gemacht habe, mich interessiert das auch, ich will das wissen. Ich würde es auch intuitiv als eine Information ansehen, ja, wenn ich jetzt am nächsten Tag im Sporthall der Zeitung gucke, ja, wie haben sie denn gespielt und wer hat die Tore geschossen, aber für so jemand wie mich wäre es halt nicht mehr als okay, ich finde es interessant und plan aber weder nach Manchester zu fahren, noch plane ich Aktien von Borussia Dortmund zu kaufen. Ja. Also in diesem Fall wäre es also für mich nicht entscheidungsrelevant. Ne. Also ist immer so ein bisschen, es kommt drauf an. Aber wo wir wahrscheinlich alle auf jeden Fall zusammen sind, ist, dass es eine Definition ist, die halt, sagen wir mal, sehr streng am betriebswirtschaftlichen Kontext orientiert ist. Ne, und die vielleicht wirklich nicht so alltagstauglich ist. Wie gesagt, es gibt keinen richtig und keinen falsch. Aber ich finde es ganz sinnvoll, diese Definition gerade in einem solchen betrieblichen Kontext von Informationen zu sprechen, wenn sie uns halt irgendwie hilft, letztendlich bessere Entscheidungen zu treffen. Eine völlig gegenläufige Definition, ja, geben Carl Shapiro und Hal Varian ab, die einfach sagen, alles das, was digitalisiert als ein Bitstrom kodiert werden kann, ist Information. Ja? Also alles, was sie sozusagen als Datei ablegen können, speichern können, verschicken können, wäre für die eine Information. Damit gehen die natürlich in eine ganz andere Richtung. Ne? In dem Fall wäre auch eine Software eine Information, da wäre eine MP3-Datei eine Information und das ist nun natürlich völlig kontraintuitiv. Ne? Völlig kontraintuitiv. Sie verfolgen auch einen anderen Zweck, als wir es hier in dieser Vorlesung verfolgen werden, sondern sie stellen eher darauf ab, wenn etwas digitalisiert werden kann, ja, beispielsweise eine Information, beispielsweise aber auch ein Musikstück, dann bieten sich eben für die Anbieter ganz andere Geschäftsmodelle an. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, die wir in der anderen Lehrveranstaltung, nämlich in der Internet Economics Veranstaltung einnehmen. Die Perspektive von Softwareanbietern, was sind da die vernünftigen, die besten Geschäftsmodelle, während wir hier eher die Perspektive des anwendenden Unternehmens einnehmen. Und deswegen werden wir, wenn wir hier im Weiteren der Veranstaltung von Information sprechen, werden wir darunter solche Informationen im engeren Sinne hier verstehen, also eine pragmatische Ebene, wie kann ich durch Informationen Entscheidungen letztendlich verbessern. Diesen entscheidungsorientierten Informationsbegriff, das ist der, den wir hier im Weiteren verfolgen werden. Ja, wie angekündigt, angedroht, ein paar Definitionen am Anfang der Lehrveranstaltung hier. Management, was versteht man unter Management? Nun kann man sich kaum vorstellen, ja, wir haben mal geguckt, wie viele verschiedene Definitionen es zum Thema Management gibt. Ja, also da gibt jeder seine eigene Definition ab, ja, und es ist ein unüberschaubarer Wust. Meiner Meinung nach bringt es nicht allzu viel, sich da stundenlang drüber auszulassen, was eigentlich Management wirklich heißt. Wir haben hier einfach mal diese drei hier herausgezogen. Zunächst mal eine Unterscheidung in Management im funktionalen Sinne. Was tut das Management? Und Management so im institutionellen Sinne. Ne? Im funktionalen Sinne, also die Frage, was macht so ein Management, lautet die Frage letztendlich, planen, entscheiden, kontrollieren steht im Mittelpunkt. Ja, das kann man vielleicht durchgehen lassen und nach dem Motto, ich mache eine strategische Standortplanung oder ich plane die Produktpalette demnächst und so weiter und so fort. Treffe diesbezüglich die relevanten Entscheidungen, kontrolliere sie auch. Das ist also alles das, was hier im Bereich Management im funktionalen Sinne stattfindet. Ne? Management, wie es hier steht, kann auch definiert werden als die Verarbeitung von Informationen. Ja, hier haben wir schon die Informationsfunktion drin und ihre Verwendung zur zielorientierten Steuerung von Menschen und Prozessen. Okay. Management im institutionellen Sinne, das sind nun die Personen, ja, die Personen, die eben Entscheidungsträger sind, Führungskräfte. Oder hier unten noch eine ganz schöne Definition, schön einfach und schlicht. Management ist nichts anderes als die Kunst, andere Mitarbeiter, andere Menschen entsprechend zu motivieren. Da ist sicherlich auch viel dran, mit den verschiedenen Führungsstilen letztendlich die Mitarbeiter, die Personen dazu zu bringen, sozusagen gemeinsam in die richtige Richtung zu ziehen. Die einen machen das ein bisschen autoritärer, die anderen machen das ein bisschen partizipativer, wie das so schön heißt. Und beide Wege können letztendlich erfolgreich sein, denke ich. Man braucht da halt so ein gewisses Händchen dafür, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu motivieren. Ja, und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, die letzte Definition hier für dieses Kapitel ist Definition Informationsmanagement. Was versteht man darunter? Wir verstehen hier unter Informationsmanagement das Leitungshandeln oder das Management in einer Organisation in Bezug auf Beschaffung und Bereitstellung eben von Informationen. Ja, das ist jetzt noch eine sehr, sehr allgemeine Definition. Die Aufgabe bestünde halt darin, die Strukturen, auch die Informations- und die IT-Infrastruktur letztendlich so zu gestalten, dass all die Entscheidungsträger und Aufgabenträger, die sie in einem Unternehmen haben, eben entsprechend mit Informationen versorgt werden. So mit Informationen versorgt werden, dass eben alle Beteiligten in die Lage versetzt werden, entsprechend gute Entscheidungen zu treffen. Ja? Das Ziel des Informationsmanagements ist es damit, das Leistungspotenzial der Informationsfunktion für die Erreichung der strategischen Ziele der Organisation zu bestimmen und dies durch Bereitstellung einer geeigneten Informationsinfrastruktur nutzbar zu machen. Hier kriegen wir dann das Thema IT rein. Bislang war das ja relativ allgemein. Ja, da muss man dann immer aufpassen, was ist jetzt eigentlich spezifisch für das Informationsmanagement, weil so die Fragestellung, wie organisiere ich mein Unternehmen, dass die Informationen, wie man immer so schön sagt, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, das ist natürlich auch Aufgabe der Organisationsgestaltung. Und letztendlich kommt das Spezifikum, was Informationsmanagement machen soll, an für sich dadurch rein, dass entsprechend eine Informationsinfrastruktur bereitzustellen ist und entsprechend Betonung von IT-Entscheidungen in der Praxis. Das soll heißen, dass wenn Sie jetzt mal, abgesehen von der Theorie, jetzt mal tatsächlich einen Blick in die Praxis werfen und da mal schauen, welche Aufgaben eigentlich in so einer Informationsmanagementabteilung oder IT-Abteilung in der Praxis stattfinden, dann sind diese Aufgaben ja wesentlich weniger abstrakt, sondern diese Aufgaben sind sehr häufig direkt konkret IT-Aufgaben. Also wir haben die Aufgabe, das Management durchzuführen eines Updates von Windows XP auf Windows Vista. Oder wir wollen ein CRM-System à la Siebel einführen. Oder wir wollen eine Integration von verschiedenen Datenbanksystemen vornehmen. Oder wir wollen eine Standardsoftware wie SAP MySAP einführen. Da haben Sie in der Praxis dann tatsächlich eher diese Down-to-Earth-Arbeiten, Aufgaben, im Bereich IT-Infrastruktur. Da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Aber man muss natürlich auch drüber im Klaren sein, dass man das letztendlich alles macht, etwa so eine Integration von mehreren Datenbanken in eine Oracle-Datenbank, um letztendlich das Management und die Führungspersonen mit Informationen so zu unterstützen, dass sie eben optimale Entscheidungen treffen können. Das ist letztendlich das Ziel, was ja verfolgt wird. So, welche Aufgaben hat denn typischerweise in einem Unternehmen das Informationsmanagement? Und das haben wir hier mal unterteilt in strategische Aufgaben, in taktische Aufgaben und in operative Aufgaben. Strategische Aufgaben sind typischerweise die langfristigen Aufgaben. Und wir haben hier einfach mal einige wesentliche dargestellt. Ableitung von Zielen der betrieblichen IT oder IV für Informationsverarbeitung. Ableitung von Zielen, insbesondere Ableitung dieser Ziele auch aus der Unternehmensstrategie. Also wir haben die Unternehmensstrategie und daraus sollen dann entsprechend diese Ziele der betrieblichen IT oder IV abgeleitet werden. Eine Unternehmensstrategie könnte ja sein, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen und nicht so allgemein stehen zu lassen, könnte ja sein, dass sich ein Unternehmen am Markt eine Differenzierungsstrategie verfolgt, oder dass es vielleicht die Kostenführerschaft einnimmt. Und daraus könnte man jetzt schon eine Ableitung machen, was denn das für die betriebliche IT eigentlich bedeutet. Wenn ich mich im Markt differenzieren will und mich besonders abheben will von meiner Konkurrenz, in dem Sinne, dass ich vielleicht besonders tolle Produkte habe, dass ich besonders kundenfreundlich bin, dann werde ich auch entsprechend natürlich versuchen, meine IT vielleicht so individuell zu gestalten, dass ich mich entsprechend abhebe von meinen Mitbewerbern. Das könnte dann so ein Ziel der betrieblichen IT sein. Wenn ich aber andererseits sage, ich will mit meinem Unternehmen eine Kostenführerschaft anstreben, dann würde das vielleicht genau dafür sprechen, dass man schlicht auf Standardlösungen setzt in allen möglichen Bereichen. Ich meine, wenn ich mich schon so am Markt nicht differenzieren will durch besonders tolle Produkte oder besonderen Service, sondern billig sein will, dann wird es wahrscheinlich auch relativ wenig Sinn machen, jetzt viel Geld in eine besonders spezielle, tolle IT, wie auch immer, zu stecken, sondern dann nehme ich vielleicht einfach die Standardlösungen von der Stange, weil die in der letztendlich ja dann auch billiger sein werden. Weitere strategische Aufgabe wäre die Bestimmung der Anforderungen der betrieblichen Stellen an die IT oder die IV. Also was brauchen eigentlich die verschiedenen Bereiche, vielleicht der Bereich Controlling, was braucht der eigentlich für IT-Systeme und was braucht ihr insbesondere an Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen. Eine weitere Aufgabe, eine wichtige, wäre das Thema Vorgabe von Standards. Also wenn Sie etwa mit der Lufthansa sprechen, mit dem IT, mit dem Informationsmanagement-Bereich dort, sagen die, dass das einer der ganz wesentlichen Fragestellungen ist. Ne? Inwieweit gebe ich konzernweit bestimmte Standards vor? Ne, ich sagte es bereits in der Einleitung, also ich könnte ja sagen, das gesamte Unternehmen muss entsprechend Windows XP oder Vista oder muss entsprechend SAP nutzen. Was würden Sie denn, wenn wir noch etwas behandeln, das Thema, was würden Sie denn sagen, so von Ihrem jetzigen Verständnis aus, was wäre denn so ein großer Vorteil, wenn man sagt, okay, ich standardisiere flächendeckend in meinem Unternehmen und führe flächendeckend Windows, XP oder Vista ein oder SAP ein. Was wäre denn ein möglicher großer Vorteil davon, von einer solchen Standardisierungsstrategie, und was wäre ein potenzieller Nachteil einer solchen Strategie? Ja. Die Wartungskosten sinken, was meinen Sie jetzt genau mit den Wartungskosten? Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn wir uns vorstellen würden, wir hätten einfach nur eine Microsoft-Welt, dann brauche ich sicherlich weniger Experten, als wenn ich jetzt hier verschiedenste Betriebssysteme am Laufen habe. Dann muss ich mir mehr Know-how an der Stelle zulegen. Richtig, das ist ein Punkt, ja.
Wenn ich darauf angewiesen bin, dass möglichst alle Komponenten oder Systeme vernetzt sind, dann ist es vielleicht einfacher, wenn man ein Betriebssystem hat, weil ich dann nicht so leicht Kompatibilitätsprobleme habe.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Je standardisierter unsere Welt ist in so einem Unternehmen, umso einfacher ist die Integration und die Interoperabilität. Also ich habe keine großen Kompatibilitätsprobleme. Ne? Wenn ich in jedem Bereich ein anderes Betriebssystem habe, ein anderes Anwendungssystem habe, dann habe ich natürlich ständig diese Schnittstellenprobleme und diese Probleme mit dem Austausch der Informationen und Daten. Was in allen Unternehmen ein riesen Problem ist. Das sehen Sie übrigens auch daran, wenn Sie sich angucken, die neuen IT-Trends und die entsprechenden Werbemaßnahmen, die rund um diese IT-Trends sozusagen gefahren werden. Also vor einigen Jahren war beispielsweise Enterprise Application Integration, war ein Riesenschlagwort in der Praxis. Es wurde also immer verkauft mit dem Argument, Mensch, Sie in dem Unternehmen, die Anwender, ihr habt doch aufgrund der Heterogenität der Systeme, ja, habt ihr doch eigentlich ein Riesenkompatibilitätsproblem. Und das schluckt insgesamt, da gibt es verschiedenste Schätzungen, 50-60% des gesamten IT-Budgets. Also nur diese Interoperabilitätsprobleme. Also nehmt eine Technologie wie AI und es wird schon alles funktionieren. Nun, es gab keinen bahnbrechenden Durchschlag, ja, und jetzt gibt es eben einige Jahre später serviceorientierte Architekturen. Und es ist wirklich spannend zu sehen, dass also mit ganz ähnlichen Argumenten wie damals vor ein paar Jahren zum Thema AI, ja, jetzt gesagt wird, serviceorientierte Architekturen sind nun die Lösung aller Probleme in diesem Bereich. Also genauso, es wird Flexibilität versprochen, es wird eine einfache Integration versprochen. Also man könnte es fast Copy-Paste nehmen, was ursprünglich als sozusagen für AI positiv ins Feld geführt worden ist, wird jetzt als positiv für SOA ins Feld geführt. Also ein Riesenproblem, diese ganze Integrationsproblematik aufgrund heterogener Systeme. Also Sie haben hier ein Windows-System, Sie haben da SAP-System, Sie haben für Customer Relationship Management haben Sie vielleicht Siebel und haben hier noch einen IBM-Großrechner. Und wenn Sie dann die Aufgabe haben, die entsprechenden Daten auszutauschen, wird es in der Regel sehr, sehr aufwendig und teuer. Also das ist ein ganz riesengroßer Vorteil, wenn Sie zentral solche Standards vorgeben. Was wären denn große Nachteile, wenn Sie zentral solche Standards Konzernen unternehmensweit vorgeben?
Ja? Also ich denke, es wird im Allgemeinen so sein, dass sich bestimmte Systeme für bestimmte Ziele oder Anwendungen sehr gut eignen und für andere Anwendungen weniger. Mhm. Und wenn ich jetzt durchsetzen möchte, dass ich ein System habe, dann habe ich bestimmt auch an anderen Stellen Kompromisse und Nachteile in Kauf nehmen, weil es die Aufgabe eben nicht so gut geeignet hat.
Sehr gut, würde ich ganz genau so unterschreiben. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt verschiedene Bereiche in einem Unternehmen, Sie haben den Controlling-Bereich, Sie haben vielleicht den Produktionsplanungsbereich, die Beschaffung, Transportwesen, Finanzbuchhaltung und so weiter und so fort, dann wird es in der Regel nicht so sein, dass Sie einen Anbieter haben, der für alles die beste Lösung anbietet. Also Beispiel, SAP hat in der Praxis einen relativ guten Ruf für den ganzen Bereich Financials und Controlling. Da wird man sicherlich sagen, da ist SAP sicherlich eine gute Lösung. Nicht so grandios ist der Ruf in dem ganzen logistischen Bereich, wenn Sie vielleicht an die Produktionsplanung denken. Da gibt es andere Anbieter, die entsprechend besser ausgewiesen sind. Oder sagen Ihnen auch viele SAP-Mitarbeiter, wenn Sie in den Bereich Customer Relationship Management gehen, hat Siebel einfach für den Anwender die schönere und bessere Benutzeroberfläche. Also wird man in dem Moment, in dem man sagt, okay, flächendeckende Standardisierung, würde man eben wieder den Vorteil preisgeben, ja, dass man sagt, dass man davon weggeht, also für jeden Bereich das beste System zu finden. Ja, das nennt man auch in der IT-Sprache Best of Breed. Ja. Best of Breed würde heißen, für den einen Bereich, wenn es der beste ist, nimm die SAP-Software, für den anderen Bereich, wenn es das beste ist, nimm die Siebel-Software und für den dritten Bereich stricke dir vielleicht eine Individualsoftware. Ja. Das wäre sozusagen dann die Kehrseite der Medaille der Standardisierung, dass man auf diese Option dann verzichtet, dass man vielleicht für jeden Bereich letztendlich die beste Lösung findet. Was hinzukommt, ist natürlich auch, dass es häufig unheimlich schwer sein wird, zentral so eine flächendeckende Standardisierung durchzusetzen. Ja, versuchen Sie mal vielleicht einen Mitarbeiter in der Grafikabteilung davon zu überzeugen, sein Mac herzugeben, ja, und dem entsprechenden Windows-System hinzustellen. Ja, das wird wenig Begeisterungsstürme auslösen. Ja. Und das Gleiche gilt auch, ich habe mal eine Zahl gelesen, ich konnte es eigentlich kaum glauben, ich wusste gar nicht, dass es so viele E-Mail-Systeme gibt, aber ich habe mal die Zahl gelesen, dass es bei Oracle bis zu 50 verschiedene E-Mail-Systeme im Einsatz gegeben hätte, ja, die natürlich auch, das kennen Sie alle, kommt es auch zu Inkompatibilitäten. Ja, wenn es beispielsweise an die Attachments geht oder sonst was, laufen Sie immer in irgendein Problem rein. Ne? Selbst da war es mit einem unheimlichen Problem verbunden, wo man jetzt denkt, okay, E-Mail kann jetzt ja wohl nicht so der Big Deal sein, ja, jemanden jetzt auf ein bestimmtes E-Mail-System einzuschwören. Selbst da gab es also massenhaft Widerstände innerhalb der Organisation und es war also kaum möglich, sich das dort organisatorisch durchzudrücken. Auf jeden Fall nur mit sehr vielen Reibungsverlusten. Ja, weitere strategische Aufgaben, Planung der betrieblichen Anwendungssysteme und der Einsatz der IV-Ressourcen. IT-Controlling oder IV-Controlling, Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der IT-Systeme und zwar sowohl vor Einsatz der IT-Systeme, also im Sinne von einer Investitionsrechnung, als auch während des Einsatzes. Und das ganze Thema Organisation der betrieblichen IV, der betrieblichen IT, wo hänge ich die ganze IT auf und eben auch Fragestellungen, wie behalte ich es überhaupt im Unternehmen drin oder source ich es an einen Dritten aus. Taktische Aufgaben, das Informationsmanagement, also eher nun der mittelfristige Bereich, wären Fragestellungen wie das Personalmanagement, ja, wo bekomme ich also beispielsweise meine Mitarbeiter her. Das ist im Moment, das ist natürlich bei allen Unternehmen ein Riesenthema, aber ein ganz besonders großes Thema ist es im Moment bei den großen globalen Anbietern von Outsourcing-Dienstleistungen. Also Anbieter wie Infosys beispielsweise, indischer Software-Riese oder Cognizant beispielsweise, die suchen ohne Ende Mitarbeiter. Ja, also es sieht einfach, weil die wachsen mit Raten von 50 bis 100% pro Jahr. Ne? Und zwar ausgehend von einer gesunden Größe, ja, von 30.000 bis 50.000 Mitarbeiter sind sie schon, ja, und wachsen trotzdem in diesen Größenordnungen. Ja, das ist also gigantisch, was sich dort abspielt. Ja. Und habe schon gehört, dass also beispielsweise Infosys, indischer Anbieter, soll an seinem besten Tag hier an deutschen Unis jetzt wohlgemerkt, also da geht es nicht nur um Billiganbieter, um Billigmitarbeiter in Niedriglohnländern, schon am Tag 1.000 bis 2.000 Verträge unterschrieben haben, am Tag. Ja? Die sind also fast so mit Blankoverträgen durch die Hochschulen gelaufen, durch die Deutschen wohlgemerkt. Und mal salopp ausgedrückt, wer Java buchstabieren konnte, ja, der wurde reingestellt. Ne? Ja, das ist also auch eine interessante Form des Personalmanagements, also ein bisschen anders, als wenn man das vielleicht von deutschen Unternehmen gewohnt ist, mit Lebenslauf und Assessment Center und allem Pipapo, was eben dazugehört. Ja. Operative Aufgaben, also die so gerade im laufenden Betrieb anfallen, das wäre dann eben so etwas wie ein Benutzerservice etwa, Helpdesk, wenn die Mitarbeiter irgendwelche Probleme haben, wenn die Windows-Anwendung nicht druckt oder irgendwie solche Geschichten, die wir ja alle kennen, wäre das hier einer der kurzfristigen operativen Aufgaben des Informationsmanagements. So, betrachten wir uns im Folgenden hier mal ein Konzept, ein Anwendungstyp, den werden Sie auch in der Übung dann entsprechend mit dem Carsten Oehler viel näher behandeln, der mal zeigt, wie die Ressource Information im Sinne einer Grundlage, einer Entscheidungsunterstützung sozusagen aufbereitet wird. Und was ich Ihnen hier zeigen werde, ist das sogenannte Data Warehouse Konzept hier. Was ist die Grundidee? Die Grundidee ist wieder die wird sich jetzt so durch die ersten zwei, drei Kapitel immer wieder hindurchziehen, dass an und für sich Entscheidungen immer auf der Basis von Informationen bzw. Daten zu erfolgen haben. Ja, also Beispiele hier, wir hatten ja auch schon einige genannt, hier Umsätze, Artikel und Teile und so weiter und so fort. Ne? Und in der Datenverarbeitung, in der IT, wird im Allgemeinen unterschieden zwischen solchen operativen Systemen und von Planungs- und Kontrollsystemen, zum Beispiel solchen Data Warehouse-Systemen. Was machen diese operativen Systeme? Was ist deren Aufgabe? Hier geht es beispielsweise darum, schnelle Verarbeitung von Vorgängen und Transaktionen mit geringen Datenmengen, zum Beispiel Buchungen, so ein Lager, eine Eingangsbuchung, eine Ausgangsbuchung. Das wären so typische Aufgaben von solchen operativen Systemen. Die werden häufig laufend aktualisiert. Ne, also es kommt ständig, das Lager wird ständig aufgefüllt. Also da kommt eine Lieferung von dem Zulieferer A, eine Lieferung von dem Zulieferer B. Wird dann entsprechend alles in die Datenbank reingeschrieben. Es werden neue Sätze hinzugefügt, wie das hier unten steht. Alte werden aktualisiert, korrigiert und gelöscht. Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten OLTP-Systemen, Online Transactional Processing. So, soweit so gut könnte man ja erstmal denken, was für ein Problem haben wir denn damit? Also wir haben zunächst mal das Problem, dass wir für Langzeitanalysen häufig keine Daten zur Verfügung haben. Also wenn entsprechend die Eingänge, Ausgänge immer wieder eingeschrieben und gelöscht werden, ist das zwar schonend für unsere Datenspeicher, ja, aber letztendlich stehen viele Vergangenheitsdaten eben für irgendwelche Analysen nicht zur Verfügung. Das ist ein Problem, was häufig auftritt. Ein zweites Problem, was jetzt nichts im engeren Sinne mehr mit OLTP zu tun hat, ist das, was ich Ihnen eben schon mal gesagt hatte, worüber wir uns gerade kurz unterhalten hatten, dass eben in den verschiedensten Systemen, ja, ganz unterschiedliche Daten drinstehen. Ja, wir haben x verschiedene Systeme am Laufen. Ja, und wenn wir jetzt nun hergehen wollen und wollen uns entscheidungsrelevante Informationen herausziehen, haben wir wieder mit diesem Problem der Inkompatibilität zu kämpfen. Ja, mit dem Problem der Inkompatibilität zu kämpfen. Also ein Beispiel fällt mir dazu ein. Bei Lufthansa hatten wir mal ein Projekt am Laufen. Da war also in einem Unternehmensbereich gab es eine Vielzahl von verschiedenen Datenbanksystemen. Ja. DB2 war dabei, glaube ich, alles Mögliche. Und die einfache Aufgabe, die wir hatten in dem Projekt, bestand einfach darin, dass gesagt worden ist, integriert doch mal diese verschiedensten Datenbanken, die wir da haben. Ich glaube, das war von der Größenordnung 6 oder 7, also mehr war das gar nicht, zu einer integrierten Oracle-Datenbank. Was können Sie sich denn vorstellen, warum dieses Projekt irre aufwendig war? Oder vielleicht noch zwei Sätze dazu. Ziel war eben genau das, wovon wir hier sprechen, diese Datenbestände zu integrieren, um letztendlich eine gesunde Informationsbasis zu haben für alle möglichen Formen von Entscheidungen. Was denken Sie, was da denn das Problem war, diese verschiedenen Inhalte der verschiedenen Datenbanksysteme zu integrieren? Was könnten Sie sich denn vorstellen? Ja? Ja, also, es ist richtig, also verschiedene Personen im Unternehmen haben verschiedene Informationsbedarfe. Ja, das Beispiel mit den Schrauben fand ich auch gut. Also, es war genau Zielsetzung des Projektes, das aber alles in eine Datenbank reinzubekommen, um dann auf dieser Basis dann eben Analysen fahren zu können und dann durchaus für die verschiedensten Informationsbedarfe. Ja. Also dass Sie vielleicht als Mitarbeiter der Abteilung A dann auch einen anderen View auf die ganzen Daten haben, als ich jetzt vielleicht als Mitarbeiter von B. Ne? Das war genau die Idee, also alle diese Informationen zusammenzubringen. Aber man bekam die Informationen nicht zusammen. Nicht so wirklich. Was können Sie sich denn noch vorstellen, was es da für Probleme gab bei der Integration dieser Datenbestände? Ja, das waren aber noch Probleme, mit denen hatten wir auch gerechnet im Vorfeld. Ja, das wäre nicht das Problem gewesen. Also Problem wäre es auch gewesen, aber ein lösbares, denke ich. Ne? Mit allen möglichen Export- und Importfunktionen, die Datenbanken haben. Das Problem war tatsächlich bei dieser Integration, dass wir nicht wussten, was in den Datenbanken tatsächlich drinsteht. Und zwar haben sie dann, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr auswendig, also ich improvisiere jetzt, aber so ungefähr, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, dann hatten sie eben eine Tabelle, eine Relation, jetzt sagen wir mal in der DB2-Datenbank drin, ja. Die Tabelle hieß AFX1, ja. Und dann hieß das erste Attribut X735, ja, und das zweite Attribut hieß ABFG7, ja. Und die Mitarbeiter, die diese Datenbanken mal aufgesetzt haben, waren irgendwo in alle Winde verstreut. Ja. Das heißt, Sie müssen sich so vorstellen, Sie haben dort halt Datenbanken gehabt, von denen niemand wusste, was jetzt eigentlich die Inhalte sind. Ja. Die sind gelaufen, das hat alles funktioniert. Ja. Es gab natürlich auch Anwendungen, die auf diese Datenbestände zugegriffen haben. Ja. Die Anwendung hat auch irgendjemand mal geschrieben, ja, und da wurde dann eben genau auf die Attribute und Parameter AFX739 oder wie immer die Dinge heißen, zugegriffen, ja. Aber keiner hatte irgendeinen Plan, was es eigentlich heißt, ne. Und das ist jetzt also kein Einzelfall. Also wenn Sie sich beispielsweise die Informationsverarbeitung gerade im Finanzbereich, die großen Banken in Frankfurt anschauen, da haben sie das noch sehr, sehr weit verbreitet. Also sie haben dort noch viele Großrechnersysteme am Laufen. Ja. alte COBOL-Programme, ja, greifen auf IMS-Datenbanken zu. Ja. Keiner traut sich daran, das mal abzulösen. Ja. Warum? Es funktioniert, ja. Keiner weiß, warum es funktioniert. Ja. Aber jeder ahnt, dass wenn nur eine Codezeile irgendwie verändert werden könnte, dass das ganze Kartenhaus zusammenbrechen könnte. Ne. Das heißt, Sie haben die Informationen in den verschiedensten Datenbanken, vielleicht auch noch in irgendwelchen Dateien, verstreut gespeichert und können aber jetzt beispielsweise nicht auf die verschiedenen Bestände zugreifen, um dort vielleicht Analysen zu fahren, um dem Management solche entscheidungsorientierten Informationen zur Verfügung zu stellen. Ne? Und das ist letztendlich hier so ein Ansatzpunkt dafür, dass wir sagen, wir brauchen diese Integration und wir brauchen Ansatzpunkte, um zu einer solchen Entscheidungsunterstützung, zu einer Integration der Daten zu kommen. Und damit sind wir so bei einer der Grundideen von diesem Data Warehouse-Konzept. Was ist das? Welches Ziel wird damit verfolgt? Nun, wir wollen Daten aus verschiedenen Datenbanken oder OLTP-Systemen sammeln und für Analysen bereitstellen. Ja. Moderne Data Warehouse-Lösungen, wie beispielsweise das SAP Business Warehouse, das wäre so ein Beispiel, stellen nun zum einen mal Werkzeuge bereit für die Extraktion der Daten aus irgendwelchen Datenbeständen oder OLTP-Systemen, um die dann in dieses Data Warehouse-System zu integrieren. Ja, also solche Extraktionstools stehen da zur Verfügung. Man darf sich aber nicht täuschen, ne, diese Extraktionstools, die können natürlich auch nur dann funktionieren, wenn ich weiß, was in den entsprechenden Dateien und Datenbanken drinstehen. Ja, dann funktionieren die ganz gut. Ne. In dem Moment, wo ich eben ein Attribut AFXP7 habe, ja, in der Relation X93, ja, hilft mir natürlich auch kein Extraktionstool dieser Welt, ja, um das dann vernünftig weiterverarbeiten zu können. Ne. Da muss man sich immer drüber im Klaren sein. Ne. Klingt immer gut, wenn die Anbieter sagen, ja, wir haben alle möglichen Tools zur Extraktion aus x verschiedenen Systemen, aber ich muss natürlich die Semantik verstehen, die hinter den einzelnen Begriffen steht. Ne? Ohne das geht natürlich nichts. Ne? Eine Besonderheit des Data Warehouses-Konzept ist eine sogenannte mehrdimensionale Datenhaltung auf Basis von OLAP, damit ich mal so ein Gefühl dafür bekomme. Ist Ihnen das alles vertraut mit OLAP, diese Grundlagen? Haben Sie das in der Informatik gemacht? Okay, dann wir werden hier jetzt nur ganz kurz drauf eingehen und der Carsten Oehler wird es dann ein bisschen tiefer dort noch reingehen. Ne? Die Kernidee von diesem OLAP-Konzept ist es, dass wir Daten praktisch in so Art mehrdimensionellen Datenwürfeln darstellen und diese Datenwürfel wiederum, die bestehen aus Kennzahlen einerseits und aus Merkmalen andererseits. Gucken wir uns mal hier so einen an. Wir hätten hier als Merkmale etwa die Region, das Studienfach und Zeit und Semester. Ja? Und als Kennzahl hätten wir hier etwa die Anzahl der Studenten. Ja, das ist das Beispiel, mit dem wir jetzt hier weitermachen werden. Das wäre jetzt ein Data Warehouse aus dem Bereich Hochschulinformationssysteme. Ja, ich möchte beispielsweise wissen, die historische Entwicklung, ne, das wäre so ein Punkt, dass wir eben die gesamten Daten zur Verfügung haben, der Studenten der Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt für die letzten so und so viele Jahre. Das wäre so eine Fragestellung. Oder analog wäre das Konzept, dass man sagen könnte, wir hätten als Kennzahl den Umsatz und wir hätten als Merkmale vielleicht Produkt, Region und Zeit. Ja, also als nehmen wir mal Beispiel BMW. Wir hätten jetzt als Kennzahl den Absatz oder den Umsatz, wie Sie es gerne hätten. Hätten als Produkte den 1er, den 3er, den 5er, den 7er und entsprechend die Umsätze oder die Verkäufe in Europa, in Asien, in Afrika, USA. Ja. Und dann würde man darauf aufbauend dann eben diese historischen Daten aufbereiten, vielleicht für den Vorstand, für die Entscheidung grafisch schön aufbereiten. Und dieser OLAP-Würfel wäre dann sozusagen die Grundidee, die dann, oder das Grundkonzept, das dann letztendlich hinter dieser Darstellung ist. Letztendlich basiert so ein Datenwürfel, das werden Sie jetzt alle sehr gut kennen als Wirtschaftsinformatiker, letztendlich auf einer Darstellung auf der Basis von relationalen Datenbanken. Und die Darstellung, die in diesen Data Warehouse-Systemen häufig verwendet wird, ist so ein Star-Schema. Haben Sie das gemacht in der Informatik, Grundstudium irgendwie? Okay, auch nicht. Letztendlich ist hier das Relationenkonzept, was dahinter steht. Ne? Und Dreh- und Angelpunkt hiervon ist in der Regel so eine Faktentabelle, die wir haben. Ja? So eine Faktentabelle, und die Faktentabelle sind hier die Anzahl der Studenten. Und wir hätten hier in der Faktentabelle dann praktisch so einen zusammengesetzten Primärschlüssel, ja, aus Hochschul-ID, Studiengang-ID und Semester-ID. Und hierzu würde dann entsprechend die Kennzahl stehen, ja, in dem Fall Anzahl der Studenten. Ja. Das wäre dann hier entsprechend in der Faktentabelle drin. Und diese Faktentabelle ist eben umgeben von solchen weiteren erklärenden Tabellen. Also hier Hochschul-ID, Nummer was weiß ich was, wäre dann vielleicht hier Karolinenplatz. In Darmstadt und in Hessen. Studiengang, hier rechts Wirtschaftsinformatik mit der entsprechenden Regelstudienzeit. Wer macht die Studienberatung? Wie sieht die aktuelle Prüfungsordnung aus? Und entsprechend hier das Semester. Ne? Also das ist praktisch die Grundlage von der Anwendung eines solchen Data Warehouse Systems, dass wir hier die Daten und Informationen letztendlich im Rahmen von einem solchen Star-Schema abgebildet haben. Oder eben dann hier noch ein weiteres Beispiel. Wir hätten hier die Faktentabelle mit dem Umsatz. Ja. Da wäre dann praktisch der Umsatz die Kennzahl und die Merkmale wären dann Produkt, Geografie, Zeitraum. Das mit der Rechnung macht hier nicht so viel Sinn, das können Sie sich vielleicht hier dann einfach mal rausstreichen, ja, die Rechnungsgeschichte hier. Also Umsatz, den ein bestimmtes Produkt, ja, nehmen wir mal den 3er BMW jetzt, ja, in Asien im Zeitraum 2005 bis 2006 gemacht hat. Ne? Irgendwie sowas in dieser Art könnten wir uns gut vorstellen, und so werden die Daten und Informationen letztendlich gespeichert. So, wir haben Ihnen hier mal ins Skript rein kopiert eine Folie, die haben wir also direkt von der SAP übernommen. Das heißt, sie ist nicht ganz werbefrei, ja, und es funktioniert natürlich alles sozusagen problemlos und bestens. Schauen wir uns mal an, was die Idee dieser Folie ist. Sie soll Ihnen also eine Idee geben, wie das Konzept eines solchen Data Warehouse eigentlich aussieht. Die Idee ist, dass Sie hier links praktisch dargestellt haben, die Datenquellen. Also die Datenquellen, anders formuliert, die Daten und Informationen, die dann letztendlich in dieses Data Warehouse reingehen. Also irgendwo müssen die Umsatzzahlen für den 3er BMW oder die anderen Daten und Informationen ja herkommen. Die kommen entweder aus den SAP-Anwendungskomponenten selbst, Ja, also aus der MySAP-Lösung vielleicht, aus Legacy-Systemen. Legacy-System ist einfach nur ein Wort für aus SAP-Sicht jetzt für eine Fremdanwendung, also für ein Nicht-SAP-System. Man versteht darunter auch häufig, hat Legacy-System, ohne dass es jetzt scharf definiert wäre, hat so eine Konnotation Altsysteme. Ja? Also wenn jemand irgendwie, wenn irgendein Unternehmen jetzt noch viele alte IBM-Großrechner auf MVS-Basis am Laufen hat, dann würde man da von einem Legacy-System sprechen. Also die Idee ist dann natürlich, dass man auch die Daten dieser Legacy-Systeme entsprechend einbinden kann. Ein Beispiel für externe Datenanbieter wären nun Daten von Marktforschungsinstituten, vielleicht von der Gartner Group, vielleicht von Nielsen, die man dort also auch einbinden kann. Einbinden kann über diese Extraktion hier. Diese Extraktion soll eben dafür sorgen, dass die Daten aus diesen Anwendungssystemen, ob nun aus der SAP-Welt oder aus der anderen Welt, dann praktisch in dieses Data Warehouse-System reinkommen sollen. So, klingt erstmal gut. Was würden Sie denn vermuten aus praktischer Sicht, was wir da für Probleme haben könnten bei dieser Extraktion der Daten? Was wird gut funktionieren und wo wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle haken? Was denken Sie? Der Punkt wird einfach der sein, so eine Extraktion aus diesen SAP-Anwendungskomponenten, ja, die wird natürlich sehr einfach zu vollziehen sein. Ja, die Daten, die das SAP-System benötigt, sind in der SAP-Datenbank abgelegt. Ja, das Data Warehouse-System ist auch vom Anbieter SAP. Ja, das heißt, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Umsätze, Absätze oder irgendwas anderes zu extrahieren, weiß dieses Data Warehouse-System der SAP natürlich, wo diese entsprechenden Daten aus der SAP-Datenbank rauszuziehen sind. Ja, wird vieles fast automatisch und problemlos ablaufen. Schwieriger wird es natürlich in dem Moment, wo Sie an Legacy-Systeme oder an die Daten von externen Datenanbietern rangehen wollen. Ne, denn da wusste das SAP Data Warehouse System vorher natürlich nicht, wo irgendwas liegt. Ne? Das heißt, Sie als nicht als Anwender, sondern als derjenige, der dieses Data Warehouse System sozusagen konfiguriert und einstellt. Ja? Sie müssen was müssen Sie eigentlich wissen? Genau, gehen wir doch mal anders vor. Was müssen wir eigentlich wissen? Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in einem Unternehmen, haben gerade angefangen, das Unternehmen nutzt SAP die MySAP-Lösung, ja, und eines Ihrer ersten Projekte besteht darin, jetzt hier ein solches Data Warehouse-System entsprechend für die Führungskräfte einzurichten. Was müssen Sie denn eigentlich wissen? Was müssen Sie wissen und wie gehen Sie vor? Ja?
Also einmal dieser Aspekt und dann vielleicht auch ein technischer Aspekt. Wenn es unterschiedliche Formate sind, ja, Excel-Tabellen oder wie auch immer, dann könnte das auch Probleme mit sich bringen, die jetzt auszulesen. Also da gibt es schon viele technische Schwierigkeiten.
Ja, also Sie sprechen an auf technische Kompatibilitätsprobleme, wenn das in den verschiedensten Formaten eben vorliegt. Sie sprechen an zweitens die ganze semantische Problematik, die wir haben, wenn wir eben nicht genau wissen, wie die entsprechenden was hinter den entsprechenden Attributen in der Datenquelle steht. Das wären so Fragestellungen, ja. Weitere? Sie haben es jetzt schon relativ von der technischen Perspektive aus betrachtet. Der erste Schritt wär noch ein ganz anderer. Der ist, was wird dann vielleicht den Vorstand interessieren, der es in Auftrag gegeben hat? Oder die Führungskraft, muss nicht der Vorstand sein?
Vielleicht rechtliche Aspekte,
die rechtlichen Aspekte, viel zu kompliziert gedacht. Viel zu kompliziert gedacht. Die erste Frage wäre an und für sich, was hat der Entscheidungsträger denn für einen Informationsbedarf? Ne? Also welche Entscheidungen will die Führungskraft eigentlich haben, um das Unternehmen zu planen, die Zukunft und zu steuern? Ne? Also braucht er die Umsatzzahlen, von welchen Gebieten braucht er die Umsatzzahlen, braucht er die Absatzzahlen, in welcher Detailliertheit möchte er die entsprechend haben? Ne? Also eine komplette Informationsbedarfsanalyse zunächst mal. Was braucht der Entscheidungsträger für Informationen? Ne, das wäre sozusagen die Informationsbrille. Ja, also was brauche ich, um zu entscheiden? Und im zweiten Schritt kommt dann haargenau, hätte ich auch genau diese beiden Punkte genannt, die dann eben entsprechend umzusetzen sind. Ne. Was es gibt in solchen Data Warehouse-Systemen, sind allerdings so Art vorkonfigurierte Berichte und Reports und Kennzahlen, ja, so ähnlich wie eine Standardsoftware halt nun mal tickt, ja, wie es standardisierte Prozesse gibt für bestimmte Bereiche, sagt auch so ein Data Warehouse, okay, es gibt jetzt so eine Art Standardberichte, Standardabfragen, Standardkennzahlen, die zur Unternehmenssteuerung letztendlich verwendet werden. Die Einführungsprojekte, die ich jetzt kenne im Bereich Data Warehouse, sehen aber tatsächlich eher so aus, dass sich die Entscheidungsträger damit nicht so ganz zufrieden sind. Ja, dass sie also nicht nur sagen, okay, ich nehme nun die Standardkennzahlen, die Standardberichte, die Standarddatenwürfel, sondern es wird eher in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, ich möchte aber ganz insbesondere diese und jene Informationen haben. Und dann ist eben die Aufgabe desjenigen, der das im Unternehmen durchzuführen hat, dieses Projekt, eine solche Konfiguration oder ein solches Customizing, je nachdem, wie man es bezeichnet, durchzuführen, um eben dann genau die Informationsbedarfe dieser Entscheidungsträger entsprechend möglichst gut abzudecken. Ja, das ist dann hier so eine spezifische Sache von einem Data Warehouse System, dass die Daten dann zunächst mal in irgendeiner persistenten Staging Area dann entsprechend zwischengespeichert werden und dann werden letztendlich über so ODS-Objekte, das ist jetzt SAP-Terms, werden dann so diese Informations-Cubes, diese Information-Cubes gebildet. Ne? Das sind dann halt genau solche Cubes, wie wir sie da hatten für diesen Bereich Anzahl der Studenten, Studienfach und so weiter und so fort. Und dann können diese entsprechend ausgewertet werden und grafisch dargestellt werden mit den verschiedensten Tools. Ne? Das ist so dann jetzt Informationszugang dann letztendlich für den Anwender, ne? Der es dann möglichst schön haben sollte und vielleicht auf den ersten Blick dann auch schon mögliche Probleme sehen sollte. Ne? Das ist so die Grundidee, die Grunddiktion des Einsatzes von solchen Data Warehouse-Systemen. Und ähnliche Ansätze gibt es eigentlich schon eine ganze Zeit. Ja, also die haben, da müssen Sie dann immer ein bisschen gucken und aufpassen. Da gibt es also die verschiedensten Begriffe, die in den Jahren entstanden sind. Also beispielsweise Management Information Systems hier. MIS, ne, das ist eine relativ alte Geschichte, verfolgt letztendlich auch nur das Ziel, Entscheidungsträgern entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen. irgendwie ein bisschen später zeitlich sind dann die sogenannten Executive Information Systems gekommen. Und diese Executive Information Systems sind meines Erachtens nach genau das Gleiche wie diese Management Information Systems. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass ein paar Jahre vergangen waren und dann bei diesen Executive Information Systems stärker betont wurde, dass alles mit tollen grafischen Benutzeroberflächen stattfinden soll und dass die Informationen besonders schön grafisch aufbereitet werden. Ne? Die Grundidee ist aber eigentlich genau die gleiche. Stelle den Führungskräften, dem Management entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung, die aus verschiedensten Datenbeständen sozusagen zu sammeln und aufzubereiten sind. Das ist auch hier genau die gleiche Idee. Und hier unten dann schließlich diese Decision Support Systems, auf Deutsch heißt es Entscheidungsunterstützungssysteme. Die dienen letztendlich auch der Informationsbereitstellung und der Verbesserung von Entscheidungen, haben allerdings ein bisschen andere, tatsächlich eine etwas andere Ausrichtung. Die gehen stärker rein in eine Methodenunterstützung. Ne? Während die anderen genannten Ansätze stärker da reingehen, dass wir sagen, es sollen einfach Informationen schön aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden, sagen diese Entscheidungsunterstützungssysteme, wir stellen dem Management Methoden bereit. Was könnten solche Methoden sein? Vielleicht eine Simulationsanwendung. Eine Simulationsanwendung, mit der er nun verschiedene Prozessabläufe in seinem Unternehmen durchspielen, durchsimulieren kann. Mit dem er vielleicht auch Investitionsentscheidungen durchsimulieren kann. Wenn er Wahrscheinlichkeitsverteilungen annimmt für die Ein- und Auszahlungen durch die Investition und dort dann sozusagen ein bisschen mit rumspielen kann, mit What-If-Analysen hantieren kann. Das geht also, das ist also stärker der Fokus von diesen Decision Support Systemen. Ja, hierzu noch irgendwelche Fragen, Meinungen, Ideen. Gut, wenn das nicht der Fall ist, kommen wir nun zum zweiten Kapitel der Veranstaltung. Jetzt haben wir so grob kennengelernt, was eigentlich die Aufgaben des Informationsmanagements sind, hatten mit diesem Beispiel Data Warehouse hoffentlich ein ganz gutes Konzept mal dargestellt, um damit klar wird, inwieweit die Ressource Information eine Grundlage für alle möglichen betrieblichen Entscheidungen ist und was sozusagen auch zu tun ist aus Sicht des Informationsmanagements, um den Führungskräften auch diese entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Und was wir hier in diesem Kapitel nun uns anschauen werden, ist die Frage, wie organisiere ich eigentlich die IT und wie hänge ich sozusagen das Informationsmanagement in die Aufbauorganisation meines Unternehmens hinein. Und da werden wir jetzt mal starten, weil grundsätzlich gibt es zwei Alternativen. Ja, zwei Alternativen, natürlich eine Menge von Zwischen- und Hybridformen, aber die beiden Alternativen heißen einfach, ich hänge es zentral auf, ja, zentral in das Unternehmen, auf Vorstandsebene vielleicht, ne, oder als Stab des Vorstandsvorsitzenden, zentral. Oder ich hänge es dezentral auf. Dezentral hieße jetzt, dass wir es dezentral reinhängen in die Funktionsbereiche, also dass das Controlling eine IT-Unterstützung in Form eines Informationsmanagements hat, dass der Bereich Produktion eine Unterstützung in Form des Informationsmanagements hat und so weiter. Und da werden wir zunächst mal uns anschauen, was eigentlich ein solches zentrales System, zentrales Entscheidungssystem oder dezentrales Entscheidungssystem ist. Diese Sichtweise, die Sie hier sehen, das ist jetzt zunächst mal ganz allgemein die reine betriebswirtschaftliche Sicht. Ja. Stammt aus dem Buch Grundlagen der Organisation von Helmut Laux und Felix Liermann. Grundlagen der Organisation. Und nachdem wir uns jetzt hier diese einzelnen Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Entscheidungssystemen angeschaut haben, werden wir dann in der nächsten Woche dann auf die Spezifika für den Bereich IT kommen. Also zunächst mal, was ist ein zentrales Entscheidungssystem? Ich sollte vielleicht nochmal 3 Sätze zu dem Begriff zentrales Entscheidungssystem sagen. Man könnte ja auch sagen, was sind die Eigenschaften und Vorteile einer Zentralisierung. Das heißt hier zentrales Entscheidungssystem deswegen, weil Laux, der die Philosophie vertritt, die auch sicherlich sehr stimmig und sinnvoll ist, dass letztendlich bei den Fragestellungen zentrale oder dezentrale Organisation um die Fragestellung geht, wie steuere ich Entscheidungen? Also treffe ich Entscheidungen selbst zentral oder verlagere ich die Entscheidungen dezentral in die einzelnen Funktionsbereiche rein? Und deswegen dieser Begriff zentrales, dezentrales Entscheidungssystem. Man könnte auch allgemein sagen Zentralisierung, Dezentralisierung. Hier wird nochmal diese Perspektive der Entscheidungsorientierung Rechnung getragen. Also zentral würde einfach heißen, dass einzelne Teilaktionen und Aufgaben unmittelbar von einer einzelnen, also zentralen Instanz getroffen werden, diese Entscheidungen, und aufeinander abgestimmt werden. Also Beispiel für so eine zentrale Instanz wäre hier die Unternehmensleitung, der CEO oder eben der CIO, Chief Information Officer, so ist praktisch die englische Bezeichnung für den IT-Leiter. Ja. Und diese Instanz, also dieser CIO oder die Unternehmensleitung, entscheidet also simultan über alle möglichen Teilprobleme in einem Totalkalkül. Also das ist jetzt, wie gesagt, ganz allgemein etwas abstrakte BWL. Die Idee dieser Zentralisierung ist, dieses zentrale Entscheidungstreffen ist die, dass man sagt, wenn man es nun zentral trifft, diese Entscheidungen, dann kann man auf diese Weise, wirklich auf eine optimale Weise, die verschiedensten Interdependenzen in einer solchen Organisation letztendlich koordinieren. Interdependenzen, nur ein anderes Wort für Abhängigkeiten. Also wenn Sie haben verschiedenste Abhängigkeiten in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen und die kann ich eben zentral am besten koordinieren. Was wären denn Beispiele für solche Interdependenzen, für solche Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionsbereichen? Jetzt mal wirklich rein, wir haben jetzt die letzten Minuten für die Veranstaltung, haben wir jetzt die reine BWL-Brille mal kurzzeitig auf. Was gibt es denn da so für Interdependenzen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Entscheidungen aus unterschiedlichen Bereichen, sodass man sagen könnte, hier an der einen oder anderen Stelle macht es dann vielleicht einfach Sinn, zentral zu koordinieren. Was fällt Ihnen da ein? Ja.
Ja. Während ich im Bereich Finanzierung und Controlling eben die Vorgabe habe, die Kosten im Griff zu halten. Das wäre so eine Abhängigkeit zwischen 2 Bereichen, wo auch kommuniziert werden müsste.
Ja, okay. Könnte man nehmen. Mhm. Was für Beispiele würden Ihnen noch einfallen? Ja. Ja.
Damit die auch wirklich rausgehen, die Hersteller.
Ja, gut, richtig, genau. Ja. Gibt da eine ganze Menge von Beispielen. So ein anderes Beispiel wäre, wenn ich so die Abhängigkeiten mir anschaue zwischen der Absatzplanung und der Produktionsplanung, dann müssen diese Pläne sicherlich aufeinander abgestimmt werden. Ja, es macht relativ wenig Sinn, einen reinen Produktionsplan aufzustellen, der vielleicht in einer gewissen Weise optimiert ist, ja nach bestimmten Kosten- und Zeitgesichtspunkten, ja, aber letztendlich kein Absatzmarkt da ist. Ne. Das wären auch so Beispiele, wo man eine zentrale Koordination bräuchte. Oder so ein anderes Beispiel, wenn Sie jetzt an eine divisionale Organisation denken, also wenn die Organisation, die Aufbauorganisation auf der ersten Ebene nach Divisions unterteilt ist. Also eine Division könnte sein, jetzt länderspezifisch, ja, Middle East, Europa, USA und so weiter. Oder könnte auch nach Produkten abgestimmt sein. Dann können Sie da auch eine Menge Abhängigkeiten finden. Also so ein schönes uralt Beispiel zu diesen Abhängigkeiten stammt auch von Helmut Laux, ist die divisionale Organisation einer Brauerei, ja, oder irgend so ein Bierverkäufer, ne, der hat, wenn er jetzt organisieren würde, die eine Division ist jetzt Weizenbier, ja, und die andere Division ist Pilz und die andere Division ist Ex beispielsweise, ja, dann ist es relativ klar, dass wenn wir jetzt beispielsweise anfangen würden, in der Division für Weizenbier die Preise zu senken, ja, dass das natürlich entsprechende Auswirkungen hat, auch auf die Absätze von den anderen Divisions, weil das eben vielleicht so eine Art, weil diese Produkte nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass es da eben Substitutionseffekte geben kann. Ne? Also wenn der Preis für Weizenbier heftig sinkt beispielsweise, ja, dann könnte man sich vorstellen, dass alle Leute dann Weizenbier kaufen und der Ex-Absatz oder der Pilzabsatz entsprechend zurückgeht. Ne? Also eine Vielzahl von, oder Investitions- und Finanzierung, ne? Das wären auch so zwei Dinge, die eng miteinander zusammenhängen. Ne? Also die Vorteilhaftigkeit der einen Maßnahme hängt auch von der Vorteilhaftigkeit von den anderen Alternativen entsprechend ab. Ne? Also alles das sozusagen Beispiele für eine Vielzahl von Interdependenzen, die grundsätzlich, ja, zentral ganz gut zu koordinieren sind oder grundsätzlich zentral sogar optimal koordiniert werden können, aber eben nur optimal koordiniert werden können unter der Voraussetzung, dass wir praktisch, ich darf das mal in Anführungszeichen salopp sagen, dass wir eine sehr, sehr kluge Instanz haben, ja, die also in der Lage ist, alle möglichen Informationen aufzunehmen und auch richtig zu verarbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das wird in der Regel, in der Realität nicht der Fall sein. Also theoretisch wird es immer gelten. Da gibt es so Theorieansätze, die sind uralt aus der Orga-Theorie, Team-Theorie und alles Mögliche. Die zeigen immer, dass prinzipiell diese zentrale Koordination an und für sich die überlegene ist. Ja? Aber eben nur unter dieser restriktiven Annahme, dass die Instanz in der Lage ist, alle diese Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und weil sie das nicht ist, ja, haben eben diese dezentralen Entscheidungssysteme auch ihre Berechtigung und nicht nur Berechtigung, sie sind in vielen Fällen schlicht und ergreifend notwendig, weil die eben dann dazu da ist, sozusagen eine zentrale Instanz zu entlasten, ne, zu entlasten in dem Sinne, dass dort Teilprobleme dann entsprechend in diesen einzelnen Bereichen gelöst werden. Oder natürlich auch Vorteile eines dezentralen Entscheidungssystems, Kundennähe und Marktnähe. Ne? Wenn ich dann direkt beim Kunden bin, in meiner dezentralen Filiale und kann dort selbst entscheiden, habe also diese Entscheidungsbefugnisse, dann kann ich meinen Kunden schneller bedienen. Auch das kann entsprechend ein Wettbewerbsvorteil sein. Ne? Also das wären jetzt so ein paar Argumente, pro zentrales Entscheidungssystem einerseits, pro zentrales, dezentrales Entscheidungssystem andererseits. Und da werden wir dann in der nächsten Woche weitermachen mit der Frage, wie sich das also auf die Einordnung der IT in die Unternehmensorganisation dann auswirken wird. Ne? Okay, und für heute vielen Dank.